Wir wollen gemeinsam heute Morgen, wir haben ja schon übers Suchen und Finden geredet und über das Thema Überraschung. Und auch der Bibeltext war entsprechend gewählt worden von mir. Und wir wollen heute Morgen hineinschauen in einen Text im Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 13 und 14. Und auch das ist ein Text, der eine große Überraschung beinhaltet. Und dort heißt es, und er, damit ist Jesus gemeint, und er ging wieder hinaus an den See. Und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich, dass du Gnade schenkst zum Reden und auch Gnade zum Hören, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt und Wurzeln schlägt in unserem Herzen und Frucht bringt in unserem Leben. Amen. Ja, ein spannender Text. Vielleicht auf den ersten Blick nicht, aber wenn wir hineinschauen, werden wir es feststellen, der ist richtig spannend. Das ist ein toller Text. Ja, und es geht hier, wenn wir es einmal zusammenfassen wollen, was ist das Thema dieser zwei Verse? Was geschieht hier? Was ist das Thema dieser zwei Verse? Wie würdet ihr das überschreiben? Was geschieht? Bitte? Berufung. Und zwar die Berufung von wem?
Die Berufung von Levi in die Nachfolge.
Jawohl, sehr gut. Das ist die Berufung des Levi in die Nachfolge. Ne? Wenn wir die Parallelstellen über den Levi lesen, dann wird schnell deutlich, der Mann hatte noch einen Zusatznamen. Ne? Der hieß nicht nur Levi, sondern wie hieß der denn? Danke. Matthäus Levi. Na, und der wurde später, davon gehen die meisten Ausleger aus, auch der Autor des Matthäus-Evangeliums. Das ist spannend. Denn was war der hier von Beruf?
Zöllner.
Der war ein Zöllner. Na, den hätte man eigentlich gar nicht da erwartet. Und umso mehr ist dieser Text ein Text mit einer riesengroßen Überraschung. Nämlich, was muss geschehen, damit aus diesem Zöllner so ein Nachfolger Jesus wird? Was ist hier passiert? Und genau dieser Sache wollen wir einmal nachspüren heute Morgen. Nun, wenn wir hineinschauen in unseren Text, was ist denn das Erste, was geschehen musste, damit aus dem Matthäus Levi, aus einem Zöllner, na und Zöllner, das war ja gleichzusetzen mit was? Was war ein Zöllner eigentlich? Das war ein Verbrecher. Na, ganz genau, das würden wir es heute kurz unterstreichen. Ne? So sah das zumindest auch aus in den Augen der Menschen. Warum haben die Zöllner auf eine Stufe mit Verbrechern gesetzt? Jawohl, das waren Kollaborateure. Ne? Die haben mit den römischen Besatzern zusammengearbeitet. Und die haben nicht nur mit ihnen zusammengearbeitet. Was haben die über dieser Zusammenarbeit sogar? Ach, da haben die abgezockt. Da haben die sich eine goldene Nase verdient, oder? Na, das heißt, die haben nicht nur, dass sie mit den Römern zusammengearbeitet haben, sondern sie haben diese Notsituation auch noch ausgenutzt und ihrem eigenen Volk noch mehr Not bereitet. Na? Und da war wohl manches dabei, was auch an Ungerechtigkeiten gelaufen ist, wenn wir einmal bei der Bekehrung des Zachäus in der Folge lesen, dass er dann das Ganze ja sogar mit Verzinsungen zurückgibt an die Menschen, na? Denen er es abgenommen hat, das ist gewaltig. Und so ist es, wenn wir durch die Evangelien gehen, ein Sprachgebrauch. Na, wenn man von den Sündern redet, dann wurden vor allem zwei Personengruppen stellvertretend für die Sünder genannt. Nämlich welche zwei? Bitte?
Zöllner und Huren.
Die Zöllner und die Huren. Und so einer sitzt hier und vielleicht wäre das auch so gar nicht nach unserem Gusto. Aber genau aus so einem macht Jesus einen Nachfolger. Einen, den er später sogar gebraucht, um ein Evangelium zu schreiben, das damit bleibt für alle Ewigkeit. Denn Gottes Wort wird nie vergehen. Und da wollen wir einmal jetzt heute Morgen hineingehen, wie kam es denn dazu? Nun, wenn wir an diesen 13. Vers einmal blicken, was musste passieren als allererstes, damit es zu dieser Veränderung im Leben des Matthäus Levi kam, damit aus einem Zöllner, aus einem Sünder einer wurde, der Jesus nachfolgt. Womit beginnt dieser Abschnitt?
Dass Jesus ihn sieht.
Jawohl, dass Jesus ihn sieht. Es geht noch vorher los. Sehr gut. Da kommen wir gleich noch drauf. Was passiert davor? Es musste passieren, dass Jesus ihn sieht. Was steht hier? Laut?
Er ging vorüber.
Er ging vorüber, ganz genau. Was macht Jesus denn? Was steht hier? Noch eins davor. Er lehrte, und jetzt nochmal eins davor. Jawohl, da heißt es, und Jesus ging wieder hinaus an den See. Das ist das Erste, was geschehen muss. Damit es überhaupt zu dieser Bekehrung des Matthäus Levi kommt, muss zuerst ein ganz anderer kommen, nämlich Jesus zu ihm. Seht ihr, und das ist bis heute nicht anders geworden. Ich kann mich nicht bekehren, wann ich will. Seht ihr, Jesus muss hineintreten in dein Leben. Und das ist, was hier geschieht. Da heißt es, und er ging hinaus an den See. Jesus geht dorthin, wo der Matthäus Levi ist. Seht ihr, das hat er schon einmal gemacht. Na, wenn wir zurückdenken, Jesus ist in diese Welt gekommen, oder? Warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Warum muss Jesus dorthin kommen, wo der Matthäus Levi ist? Das unterstreicht zwei ganz entscheidende Dinge. Warum macht Jesus das? Denken wir an die Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen. Na, da heißt es ja sehr schön, in Johannes Kapitel 4 heißt es ja sehr schön, und Jesus, der war auf dem Rückweg nach Galiläa, und heißt es, und er musste durch Samarien ziehen. Ja, eigentlich müsste er gar nicht, oder? Ein guter Jude musste sogar außen rumlaufen. Aber da heißt es explizit, und er musste durch Samarien. Warum? Jawohl, das war ein göttliches Muss, verstehen wir? Es ging darum, diese Frau zu retten. Und Jesus geht hier hinaus an den See. Er geht dorthin, wo der Verlorene ist. Warum? Weil er ihn retten will. Und das unterstreicht schon einmal mehr diese ganze Liebe Jesu. Werden wir gleich noch einmal sehen. Nein, er geht hinaus, er geht dorthin, wo der Verlorene ist. Das ist Liebe. Aber es unterstreicht noch eine zweite Sache. Warum? Wenn Jesus kommen musste dorthin, wo der Matthäus Levi ist, wenn Jesus kommen musste dorthin, wo die Frau am Jakobsbrunnen war, wenn Jesus kommen musste auch in unser Leben, dann bedeutet das für uns was im Umkehrschluss?
Dass er uns liebt und retten will.
Dass er uns liebt und retten will, aber wenn es bedeutet, dass er, um dich zu retten, weil er dich liebt, kommen muss, was bedeutet das für dich?
Dass wir nichts machen können.
Dass wir nichts machen können. Seht ihr, Religion lebt von dem Gedanken, oder? Von welchem Gedanken lebt alle Religion dieser Welt? Ich muss tun. Ich kann etwas machen, um zu Gott zu kommen. Ich kann am Ende etwas vorweisen, um zu Gott zu kommen. Aber in der Bibel ist es genau andersrum. Ich habe nichts aufzuweisen. In dem schönen alten Lied, Stern, auf den ich schaue, da heißt es in der letzten Strophe, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und in einem anderen Lied heißt es, hättest du dich nicht an mich gehangen, ich wäre von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Du suchtest mich und nahmst mich aus Erbarmen in deine Arme. Er muss kommen. Seht ihr? Und er ist vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen. Wozu? Wozu ist er in diese Welt gekommen? Was sagt er selber?
Zu suchen und zu retten,
was verloren ist. Und jetzt geht er hier nicht nur hinaus an den See, sondern da steht ja noch etwas dabei. Auf was lenkt der Autor dieses Textes unseren Blick? Da heißt nicht nur, dass er an den See ging. Da steht ein Zusatz. Was steht da?
Mhm.
Sehr gut, noch eins davor. Geh nochmal auf das Gehen. Was steht da? Er ging wieder. Und was? Er ging wieder?
Hinaus.
Ja, was muss ich jetzt machen an so einer Stelle? Was muss ich jetzt tun, wenn ich Bibel lese und komme an so eine Stelle? Was muss ich machen?
Er
muss schon mal dort gewesen sein, jawohl. Was verlangt diese Stelle noch von mir? Ganz automatisch. Wenn da steht, er ging wieder hinaus, dann muss ich mich fragen, wo ist er denn jetzt? Was passiert denn da? Wo ist Jesus denn in dieser Situation? Weiß es jemand? Müsst ihr die Verse vorher lesen, ne? Wenn ich jetzt meine vorbereitete Präsentation hätte, dann hätte ich ein Bild dabei gehabt. Wo war er denn vorher? Das ist eine ganz spannende Geschichte, die vorher passiert. Wenn wir nur einmal zurückblättern, dann heißt es hier in Kapitel 2, Vers 1, und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, oder? Er ist in Kapernaum, das war seine Stadt, sein Dorf, ne? Und jetzt ist es ganz interessant, dann geschieht dort diese wunderbare Geschichte, wo Jesus ins Haus kommt. Und dann heißt es, und da versammeln sich so viele Leute, dass selbst an der Tür kein Raum mehr war. Und dann kamen diese vier Männer, die ihren Freund gebracht haben, den Gelähmten, oder? Und dieser Gelähmte, die wollen ihn zu Jesus bringen und dann sehen sie kein Durchkommen und dann steigen sie aufs Dach, oder? Na? Und dann machen sie ein Loch ins Dach und lassen ihren Freund hinunter. Und dann kommt diese wunderbare Situation. Wie begegnet Jesus jetzt diesem Mann, als der vor ihm auf der Bahre liegt? Was sagt Jesus zu ihm? War auch wieder ein Text voller Überraschungen im Übrigen. Ne? Was hätten wir erwartet, was Jesus jetzt zu diesem Mann sagt, der da auf der Bahre liegt? Was haben die Menschen erwartet?
Der Unruhestifter.
Ja, vielleicht der Unruhestifter. Wie kannst du meine Predigt unterbrechen? Ne? Was hätten die Menschen vielleicht noch erwartet?
Dass er ihn gesund macht.
Dass er ihn gesund macht. Und was macht Jesus?
Er macht ihn gesund.
Jawohl, aber zuerst wo?
Der macht das Wichtigste
zuerst. Oder? Und er vergibt ihm seine Sünden. Das ist übrigens auch sehr schön, wie er ihn anspricht. Wenn wir da einmal hineinschauen in den Vers 5, wie redet er ihn denn an?
Mein Sohn.
Mein Sohn oder mein Kind. Na, verstehen wir, gell? Das heißt, mit welcher Liebe begegnet er diesem Mann auf der Bahre? Und jetzt tut er das Wichtigste zuerst. Er vergibt ihm seine Sünden. Und in der Folge kommt zu dieser Diskussion, ob jetzt doch nur Gott allein Sünden vergeben kann. Und Jesus sagt den Umstehenden, ne, damit ihr seht, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Da sage ich, steh auf und wandle, geh umher. Und da steht dieser Mann von der Bahre auf. Und da kann man sich das Erstaunen in diesem Raum vorstellen, was da wohl los gewesen ist. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie ging es da wohl, was werden die mit Jesus gemacht haben in diesem Raum? Nach dieser Aktion. Was steht hier? Vers 12. Was passierte? Die waren außer sich und die verherrlichten Gott, oder? Niemals haben wir so etwas gesehen. Die waren außer sich vor lauter Staunen und Freude. So gewaltig ist Jesus. Und da kann man sich vorstellen, was passiert jetzt mit so einem Helden in unserer Mitte? Was macht man da? Ach, der wird gefeiert. Umso bemerkenswerter ist es, was macht Jesus? Lässt er sich? Er geht wieder hinaus. Das wäre doch viel schöner und einfacher, sich jetzt feiern zu lassen. Vielleicht noch ein wenig den Schatten so eines Hauses zu genießen an einem heißen Tag. Aber Jesus geht wieder hinaus. Seht ihr, das erleben wir auch bei der Frau am Jakobsbrunnen, oder? Da kommen dann diese Leute aus der Stadt und die kommen zum Glauben und da ist eine gewaltige Erweckung und Jesus zieht weiter. Warum zieht er weiter? Warum geht er auch hier wieder hinaus? Warum bleibt er nicht dort? Was treibt ihn?
Die Suche nach den Verlorenen.
Seht ihr, und da sehen wir das durch die ganze Bibel hindurch, oder wenn wir einmal in die Genesis schauen, ne? 1. Mose und dann in Kapitel 3, als Adam und Eva gesündigt haben, was macht Gott in Jesus? Was macht Gott in Jesus?
Adam, wo bist du?
Oder er geht in den Garten und er sucht nach den Verlorenen. Er will sie eben nicht ihrem Schicksal überlassen. Er will sie eben nicht ins Verderben laufen lassen. Er sucht nach den Verlorenen. Seht ihr? Und genau das hat er ja über sich selbst gesagt. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das erleben wir hier auch. Er lässt sich nicht feiern weiter, sondern er geht weiter. Es geht weiter für ihn. Da gibt es noch mehr Verlorene, die gerettet werden müssen. Und er geht wieder hinaus. Seht ihr, und da kann ich mich einmal fragen, in unserem Leben soll Jesus Gestalt gewinnen, bin ich auch einer, der nach den Verlorenen sucht? Oder schätze ich die Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten meines Lebens doch zu sehr? Seht ihr, da ist ein Josef, in dem gewinnt Jesus wunderbar Gestalt. Der soll nämlich seine Brüder suchen gehen für seinen Vater, oder? Und die Brüder, die haben ihn ja immer so lieb gehabt. Das fiel dem Josef sehr leicht, dahin zu gehen, weil die waren ja immer so nett zu ihm, oder? Die waren genau das Gegenteil, oder? Ja, versteht? Und jetzt geht er, jetzt wird er vom Vater aufgetragen, geh und such deine Brüder auf, oder? Und der Josef tut das aus Liebe zu seinem Vater. Und er geht los und dann findet er die Brüder. Findet er sie? Nein, er findet sie eben nicht. Die sind eben nicht dort, wo sie sein sollten. Und dann sagt der Josef, passt, ist gut, ist mir recht, gehe ich wieder zurück und sage, Vater, ich habe sie leider nicht gefunden. Nein, was macht der Josef? Was macht der Josef? 1. Mose, Kapitel 37. Als er die Brüder nicht in sich im antrifft, was tut er? Er fragt, wo sie sind. Ja, die sind weitergezogen nach Dothan. Und dann geht er und sucht die Brüder in Dothan. Und dann sehe ich, wie Jesus Gestalt gewinnt in ihm. Da ist einer, der die Brüder sucht. Bin ich auch so einer, der das Verlorene sucht? Und auch in der Gemeinde, da gibt es auch so manchen, der vielleicht sich irgendwo zurückzieht, bin ich einer, der auch da denjenigen sucht, der auf der Strecke geblieben ist. Ach, da ist ein Thomas. Studiert mal die wenigen Stellen über den Thomas, den Apostel. Der Mann, der war fast so wie depressiv, oder? Als Jesus davon redet in Johannes Kapitel 14, oder? Von der Wohnung, die er bereitet hat und dass er wiederkommt, um uns zu sich zu holen. Da bleibt Thomas hängen bei der Aussage des Herrn Jesus, dass er weggeht. Den Rest hört er schon gar nicht mehr und sagt er, ja, wie können wir dann den Weg wissen? Ja, lieber Thomas, hat der Herr Jesus doch gesagt, ich komme und hole dich. Du weißt, ich muss nur warten. Oder denken wir an die Situation in Johannes Kapitel 11, als die Botschaft kommt, dass der Lazarus gestorben ist und Jesus den Jüngern ganz deutlich sagt, dass er hingeht, um ihn aufzuwecken. Na? Da reden sie davor über den Tod des Lazarus und sie reden darüber, dass es gefährlich ist für Jesus, nach Judäa zu gehen, oder? Aber Jesus sagt ihnen, wenn ich am Tag wandle, da werde ich meinen Fuß nicht an einem Stein stoßen und ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Er macht ihnen ganz klar, was er vorhat. Udo, stell dir vor, du wärst da dabei gewesen. Was hätte dich jetzt bewegt an dieser Stelle, wenn Jesus sagt, komm, lass uns da hingehen und den Lazarus auferwecken?
Also, ich wäre eigentlich der Meinung, der tut's, ja.
Der tut's, ha? Genau, da hat man sich überlegt, wie schaut das aus? Und wo bleibt der Thomas wieder hängen? Und er sagt nur noch, ja, lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Und da merkt man, das ist wie so eine depressive Grundhaltung im Leben des Thomas. Und als dann der Herr Jesus im Grab liegt, ist für ihn die Welt endgültig zusammengebrochen. Als die Jünger am Ostermorgen und am Ostertag zusammenkommen, da fehlt einer. Nämlich der Thomas, der ist nicht bei ihnen. Und dann ist es sehr schön, jetzt begegnet Jesus den Jüngern an diesem Ostermorgen. Am Ostertag, an diesem Auferstehungstag. Und was machen die danach mit dem Thomas? Die suchen ihn auf. Die holen ihn wieder zu sich. Bin ich auch einer, der das Verlorene und der auch die Brüder und die Schwestern sucht? Da muss ich meine Bequemlichkeit hinter mir lassen. Aber da wird diese ganze Liebe Jesu deutlich, wenn ich das tue. Jesus geht wieder hinaus, heißt es hier. Und jetzt geht er dort hinaus und was passiert, als er jetzt dort vorübergeht? Was passiert jetzt? Vers 14. Die Volksmenge kommt und er lehrt sie, na, deswegen geht er dort mit ihnen an den See und jetzt geht er vorüber an diesem Zollstand und was passiert? Was steht hier? Geht hier an diesem Zollhaus vorüber und was passiert? Er sieht den Levi sitzen. Ist das nicht wunderbar? Und das ist nicht nur irgendein Sehen, oder? Was sehen wir untertags und sehen es doch nicht? Jesus sieht den Levi sitzen. Und was sieht Jesus jetzt? Was sieht er da? Er sieht einen Sünder. Einen armen Sünder. Er sieht einen, der Hilfe braucht, der Rettung braucht. Er sieht einen Bedürftigen vor sich. Und dann kann man sich vorstellen, was das für ein Blick gewesen ist. Ne? Wir haben immer wieder diese Stellen, wo Jesus sieht. Oder? Der geht vorüber, aber er sieht ihn und er nimmt ihn wahr. Oder? Johannes Kapitel 9, als er dann aus dem Tempel geht, weil die Juden ihm an den Kragen wollen, geht dort raus und dort sitzt der Blindgeborene. Oder? Und da heißt es, als er vorüberging, der war ja sogar noch in Eile, wenn man es genau nimmt, ne? Da sieht er ihn. Und er geht dort nicht einfach vorbei, sondern Jesus sieht. Und was macht er jetzt? Was macht er? Er nimmt Anteil. Denken wir nur an die Witwe von Nain, oder? Die dort herauskommt, Lukas Kapitel 7, oder? Diese Frau, die hatte alles verloren. Das war eine Witwe, die hatte ihren Mann verloren. Und jetzt trug sie ihren einzigen Sohn zu Grabe, oder? Der Sohn, das war wie mein Leben. Das war also im übertragenen Sinn, ne, an die Stelle der Väter heißt es im Psalm einmal, werden die Söhne treten, oder? Das heißt, im Sohn lebte der Vater weiter, der Vater war schon gestorben. Das war schon ein schwerer Schlag. Und jetzt auch noch den Sohn zu verlieren, das war im mehrfachen Sinne ein Schlag. Das war die Versicherung für mein Alter, das war mein Leben. Und das war ein Stück weit auch im Kontext des Alten Testamentes, oder? Fast schon wie ein Gericht Gottes. Und da kann man sich vorstellen, wie sich diese Frau gefühlt hat. Und jetzt geht dieser Trauerzug aus dieser Stadt Nein heraus. Und da kommt Jesus mit seinen Jüngern und er bleibt stehen. Und was heißt das jetzt über Jesus dort? Und er sah sie. Er sieht ihre Not. Er geht nicht einfach vorüber. Er sieht diese Frau in ihrer Not. Oder denken wir an die Jünger, als sie auf dem See Genezareth, Markus Kapitel 6, als sie auf den See Genezareth geschickt werden und rudern und der Sturm kommt und Jesus ist nicht bei ihnen. Da ist er auf dem Hügel und betet und im Markus Evangelium ist ein wunderbarer Zusatz. Da steht etwas dabei. Was macht Jesus nämlich, während er dort betet? Da heißt es, und er sah sie notleiden. Er sieht die Leid sein. Ist das nicht wunderschön? Und da ist eine Hagar, der Gott sagt, ne, diesen Brunnen, durch den sie gerettet wird, durch den sie dann wieder weiterziehen kann, gezeigt bekommt. Und sie nennt Gott einen Gott, der mich sieht. Ist das nicht wunderschön? Gott sieht uns. Und Jesus sieht auch diesen Matthäus Levi. Und ich darf mich auf einmal fragen, sehe ich denn auch noch meine Mitmenschen? Und wenn ich sie sehe, sehe ich, was sie wirklich brauchen. Sehe ich die Not, die Bedürftigkeit um mich herum? Oder verschließe ich mein inneres Auge und sehe sie zwar äußerlich, aber gehe an ihnen vorbei? Sehe ich sie mit Jesu Auge? Ach, und was ist das für ein herrlicher Blick? Na, verstehen wir, dann ist es so wunderschön, als ein Petrus das erste Mal zu Jesus kommt, oder? Da sieht Jesus ihn, heißt es. Und dann nennt er ihn, der heißt ja eigentlich Simon, und da sagt er, du sollst Kephas heißen. Ne? Da lebe ich noch etwas über diesen Blick Jesu. Der sieht schon, was er aus dem Petrus eines Tages machen wird. Da würde man am liebsten dazwischen schreien und sagen, halt, Herr Jesus, warte mal bitte. Ist doch kein Kephas, kein Fels, doch ein Wackelpeter. Ne? Verstehen wir, wenn wir dann in die Geschichte schauen, hat sich ja erstmal auch so gezeigt. Aber Jesus sieht schon, was er aus dem Petrus macht. Sehe ich das auch, wenn ich meine Mitmenschen sehe? Sehe ich, was Gott aus ihnen machen will? Und nicht nur das, was sie sind. Dürfen wir beten darum, dass Jesus uns diesen Blick immer mehr schenkt. Dass wir unsere Mitmenschen sehen in ihrer Not. Und dass wir sehen mit denselben Augen, wie er sieht. Jesus sieht den Levi. Und es ist ein Trost auch für uns. Er sieht auch uns. Auch in unseren Nöten und in unseren Kämpfen, wir sind ihm nicht verborgen. Er sieht. Und jetzt passiert etwas. Was macht Jesus jetzt? Er geht hier vorüber, er sieht den Levi. Und was passiert jetzt? Vers 14. Was macht er?
Er spricht ihn an.
Seht ihr, ich habe mir oft diese Situation vorgestellt. Ich weiß nicht, ob sie so war. Aber da ist ein Matthäus Levi, da ist ein Zöllner, der von allen verspottet der von den Leuten gemieden wurde, weil er ein Zöllner war. Und jetzt kommt Jesus und es kommt mit ihm diese ganze Volksmenge. Und da kann man sich vorstellen, ne, dass so ein Matthäus Levi vielleicht gar nicht den Blickkontakt sucht mit Jesus, dass man sich schämt, dass man auf den Boden schaut. diesem Jesus zu begegnen. Und auf einmal spricht Jesus ihn sogar an. Und was passiert jetzt? Wohin geht spätestens jetzt der Blick des Matthäus Levi? Wohin geht der Blick? Auf Jesus. Auf den, der mit mir spricht. Seht ihr, und das ist so entscheidend. Wir haben ja gesehen, es geht hier um diese Bekehrung, um diese Berufung des Matthäus Levi. Den Anfang macht Jesus und den Anfang macht sein Wort. Der Paulus sagt mal, dass der Glaube woraus kommt? Aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Worte Gottes. Verstehen wir? Nicht aus Theaterstücken und Pantomime, sondern das Wort Gottes brauchen wir. Das Wort Gottes hat Kraft, tote Menschen zum Leben zu erwecken. Jesus spricht hinein in dieses Leben des Matthäus Levi. Das ist gewaltig. Und er spricht auch in unser Leben und er spricht auch heute durch sein Wort. Und jetzt kommt die große Überraschung. Jetzt stellen wir uns einmal vor, wir wären da mit Jesus unterwegs gewesen und hätten schon so ein bisschen was von seiner Verkündigung erlebt. Und man hat ja auch erlebt, wie der gelebt hat, oder? Jetzt, das muss man sich ja mal vorstellen. Ne? Da war einer, der hat nie gesündigt. Wie anders muss schon als Kind, als Jugendlicher sein Leben gewesen sein? Das ist den Menschen ja nicht verborgen geblieben. Na, und jetzt beginnt er hier seinen öffentlichen Dienst und beginnt seine Verkündigung. Und da haben die Menschen schnell gemerkt, das ist ganz anders wie bei den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Oder der redet mit Vollmacht. Und jetzt kommen wir da mit Jesus an dieses Zollhaus. Ha! Und da sitzt dieser verhasste Zöllner. Verbrecher hast du ihn genannt. Na, stell dir vor, Markus, du bist da dabei, oder? Wir alle sind da mit dabei. Und jetzt kommt Jesus und jetzt bleibt er stehen und schaut ihn an. Und was denkst du dir jetzt innerlich, wenn er ihn anspricht? Was will er von dem? Vielleicht denken wir uns, was will er von dem? Was könnte man vielleicht uns noch erhoffen innerlich? Jetzt, dass er mal so eine richtige Standpauke hält. Dass er ihm mal so richtig zeigt, wo hier der Battle den Most holt und dass so ein Leben, wie er es führt, auch gar nicht geht. Und jetzt kommt die dicke Überraschung. Wir stehen da mit Jesus an diesem Zollhaus. Und Jesus sieht den Levi. Und er bleibt stehen, er schaut ihn an und jetzt spricht er ihn an. Aber was spricht er?
Folge mir nach.
Giuseppe, hättest du das erwartet?
Nein.
Bleibt wirklich. Was sagt er denn zu der Frau am Jakobsbrunnen? Das ist sehr interessant. Der erzählt er plötzlich was von Anbetung und dann sagt er ihr etwas, was Gott mit den Anbetern tut. Was tut Gott nämlich mit Blick auf die Anbeter? Da sagt er, die ihn anbeten sollen in den Geist und Wahrheit anbeten, denn Gott sucht solche Anbeter. Ja, was sagt er denn der Frau damit? Gott sucht dich. Gott möchte auch aus dir so einen Anbeter machen. Ist das nicht gewaltig? Und wenn wir ehrlich sind, merken wir, unser Leben ist ja nicht besser als das dieser Frau am Jakobsbrunnen und auch nicht besser als das eines Matthäus Levi am Zollhaus. Vielleicht haben uns manche Umstände und Gottes im Voraus schon gnädige Hand davor bewahrt, die schlimmsten Dinge zu tun, aber wenn die Umstände passend gewesen wären, dann sind wir, so wie wir heute hier sind, jeder Einzelne zu allem Bösen fähig. Man muss nur einmal die Situation im Dritten Reich studieren, oder? Und sich einmal anschauen. Da wird ja gerne das Ganze etwas polemisch dargestellt, wie diese Leute, die da solche extremistischen Dinge tun, das sind alles Versager, die in der Gesellschaft nicht weit gekommen sind, so verkauft man uns das heute auch, stimmt ja gar nicht. Da sind zum Teil hochintelligente Menschen dabei. Und so war es damals auch. Wenn man sich einmal die Nürnberger Prozesse anschaut und guckt, wer da verurteilt worden ist und was ihr Leben ausgemacht hat, da finde ich die ganze Bandbreite. Von einfachen bis zu hochgestellten Personen. Es ist nicht meine Ausbildung entscheidend und meine Umstände, was ich am Ende des Tages tue in meinem Leben oder nicht. Ein lieber Bruder hat mal zu mir gesagt, wer sein Herz kennt, der kennt die ganze Welt. Und kein Herz ist besser. Seht ihr? Und dann gibt es so Situationen, die Gott benutzt, um uns ein bisschen was aus unserem Herzen zu zeigen. Na? Am liebsten macht er das mit seinem Gesetz. Oder? Denn das Gesetz zeigt uns was. Was lerne ich an seinem Gesetz? Was lernt der Mensch an Gottes Gesetz? Dass er ein Sünder ist. Oder das ist im Prinzip, warum ist der Mensch? Das heißt, das Gesetz macht mich nicht zum Sünder, sondern das Gesetz zeigt mir, dass ich ein Sünder bin. Das ist das Problem. Das zeigt mir, was in mir steckt. Das ist wie, wenn ich auf die Wiese gehe, na, mit einem roten Tuch und da steht ein schöner, netter Stier. Oder? Dann wedel ich mit dem roten Tuch ein bisschen rum und dann bricht plötzlich aus diesem Stier heraus, was ja längst in ihm ist. Das rote Tuch macht nur sichtbar, was in diesem Stier geschlummert hat. Der Mensch ist nicht ein Sünder, weil er gesündigt hat, sondern der Mensch sündigt, weil er Sünder ist, sagt die Bibel. Und das ändert sich erst, wenn Jesus in ein Leben tritt. Dann werden nämlich aus Sünder was? Was macht Jesus aus uns? Was macht er aus uns? Wie redet Paulus die Gläubigen oft an in seinen Briefen am Anfang? An die Heiligen? Ja, Udo, bist du heilig? Kann die Petra das bestätigen? Wir Männer sind meistens nur so lange heilig, bis unsere Frauen dabei sind. Ne? Die können dann ein bisschen was erzählen. Verstehen wir? Ja, das ist ja schön, was da in Epheser 1 steht. Heilig und tadellos, und dann kommt ein Zusatz, in Liebe vor ihm, vor Gott. Ach, die Menschen sehen immer noch Peter, oder? Was es auch zu tadeln gibt an uns. Ja. Aber Jesus hat Heilige aus uns gemacht. In Jesus bin ich vollkommen und tadellos dargestellt vor dem Vater. In Jesus hat ein neues Leben begonnen. Ich bin nicht mehr Sünder, ich bin ein Heiliger, ich bin ein Neuer geworden. Ist das nicht gewaltig? Und auch wenn das hier noch vor der Gründung und in der Gemeinde und der Ausstellung des Geistes stattfindet, so gibt doch dieses Beispiel des Levi uns davon schon einen Ausdruck. Jesus sieht, was er aus dem Matthäus Levi machen kann. Und er spricht ihn an und er sagt, folge mir nach. Er ruft ihn in seine Nachfolge. Und was macht der Matthäus Levi jetzt? Was macht er? Bitte? Der lässt alles liegen und stehen und folgt Jesus nach. Ja, wem ist der Matthäus Levi denn bisher nachgefolgt? Wem folgte ein Matthäus Levi bis zu diesem Zeitpunkt nach? Dem Geld. Ach, da gibt es so einen schönen Kinderfilm. Ne? Und da steht der Matthäus Levi auf in diesem Film und dann wischt er dieses ganze Geld von dem Tisch runter und kommt aus seinem Zollhaus raus und folgt Jesus nach. Dann stellt euch mal vor, hier, Giuseppe, du wärst am Abend durch Kapernaum gegangen. Na, du kommst hier am Hafen an mit deiner schönen Beute Fische und hast schon einen Groll in deinem Herzen, weil du wieder an dem Zollhaus von dem Levi vorbei musst, oder? Und der wird dich wieder abzocken. Und dann kommst du hin und das Zollhaus ist
leer.
Ist keiner mehr da. Und was spricht dieses leere Zollhaus? Das erzählt dir jetzt eine Geschichte. Was erzählst du denn von der Geschichte? Dass Jesus ihn frei gemacht hat. Dass er ihn in ein neues Leben gerufen hat, in ein Leben der Nachfolge. Dass es etwas gibt, was größer ist, oder? Verstehen wir, da war ein Zachäus, oder? Und wenn wir das hineinschauen in die wenigen Verse, die uns von ihm erzählen, dann wird deutlich, der Mann, der hatte Kohle. Aber was hat ihm gefehlt? Trotz aller Kohle, was hatte er? Dem hat was in seinem Herzen gefehlt. Der Hunger war immer noch da. Nein, im Hauskreis habe ich es mal erwähnt. Ne? Im Hebräischen das Wort für Seele heißt Nefesh. Und Nefesh bezeichnet eigentlich die Gurgel. Eine Gurgel, was hat eine Gurgel immer? Die hat Durst, da muss was durch, oder? Na, das heißt Seele, Nefesh, Gurgel, da muss was durch. Das hat jetzt Verlangen, oder? Und die Frage ist, mit was stille ich dieses Verlangen in mir? Und ich kann es versuchen, wie diese Frau am Jakobsbrunnen mit Liebschaften zu stillen. Ich kann es versuchen, wie ein Matthäus Levi oder ein Zachäus über Geld und Einfluss zu stillen oder vielleicht wie ein Herodes über die Macht. Aber ich werde feststellen, nichts wird diesen Hunger meiner Seele stillen, diesen Durst, als nur Jesus allein. Der Matthäus Levi begreift das. Dass er hier aufsteht und Jesus nachfolgt, wie nennt man denn das? Was tut er jetzt?
Bekehrung.
Das ist Bekehrung. Oder der dreht um, der geht einen anderen Weg. Das ist Buße, oder? Der kehrt von seinem alten Weg um und bekennt damit. Das war nichts, was ich war falsch, was ich gelebt habe. Ich folge aber jetzt Jesus nach. Könnte man noch viel drüber nachdenken, über diese Geschichte. Mir ist es ganz groß geworden, als ich darüber nachgedacht habe, was für eine Liebe Jesus hat. Mit welcher Liebe er diesen Matthäus Levi sucht, mit welcher Liebe er ihn anschaut und wie er dann mit ihm redet. Und da dürfen wir lernen, auch für unser Leben. Auf der einen Seite dürfen wir sehen, ist es nicht so, wie Jesus auch in unser Leben getreten ist. Wie auch uns nachgegangen ist, wie er uns gesucht hat. Wie auch uns erkennen hat lassen, was richtig und was falsch ist und dieses alte Leben stehen zu lassen. Und darf es nicht auch für uns ganz neu Antrieb werden? Na, Jesus geht hier wieder hinaus, den Verlorenen zu suchen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, denn die Liebe Christi drängt uns. Drängt sie mich auch. Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen, damit sie gerettet werden und erfahren dürfen, was echtes, wahres Leben ist. Und dadurch steckt aber auch noch eine kleine Herausforderung auch für uns in diesem Text. Neben diesem Beispiel Jesu, dem wir folgen sollen. Es wäre ein komisch gewesen, wenn der Matthäus Levi so einen Teil von seinem Zollhaus mitgenommen hätte. Kann ja nie wissen, mal für schlechte Zeiten. Kann ich das mal irgendwo am Weg aufstellen und neu Zoll kassieren? Es gibt ein wunderbares Beispiel dafür auch im Apostelgeschichte, Kapitel 27, als der Paulus mit den Gefangenen und den Handelsmännern auf dem Schiff ist und sie Schiffbruch allein. Und als sie dort in diese Bucht einfahren und das Schiff stecken bleibt im Sand und zerbricht, aber sie noch ein Stück vom Ufer weg sind, da gibt es eine Aufforderung. Nämlich, welche Aufforderung geht an die Passagiere? Ja, die geht gar nicht mal, da werden wir gleich drauf kommen. Na, aber dass wer schwimmen kann, der soll sich retten. Und für die anderen bleibt nur noch eins. Was machen sie? Genau richtig, da steht genauso drin, oder? Die nehmen das, was sie greifen können, die nehmen ein Holzstück und halten sich daran fest und kommen auch ans Ufer. Und geistlich gesehen sind wir doch alles Nichtschwimmer. Seht ihr, aber es gibt dieses Holz, das rettet. Und wenn ich jetzt auf so einem Schiffbruch, wenn ich mir diese Gesellschaft dort vorstelle, da wird keiner mehr in die Kajüte gegangen sein und noch vielleicht sein Säckchen mit Schmuck geholt haben, oder? Damit ich das noch mitnehmen kann, sondern was tue ich in so einem Moment einfach nur noch? Ich will nur noch überleben und ich klammere mich mit aller Kraft an dieses eine rettende Holz. Seht ihr, der Matthäus Levi verlässt sein Zollhaus. Habe ich wirklich losgelassen, was ich bisher so fest in Händen halte? Oder folge ich Jesus vielleicht nur mit so einem halben Herzen nach? Und dann gibt es vielleicht Dinge in meinem Leben, wo ich merke, ich schaffe es gar nicht loszulassen. Dann darf ich es tun. Ne? Mir war da immer wieder die Geschichte von Jim Elliot eine große Herausforderung. Und er betet an einer Stelle, ich bringe es nur noch sinngemäß hin, Herr Jesus, mach mich so schwach, dass ich alles loslassen muss und nur noch dich halten kann. Mutig. Aber wir werden darüber wirklich Leben finden. Dass Jesus uns hilft, loszulassen, woran wir uns noch geklammert haben. Und wir uns ganz an ihn halten. Dass wir aufstehen und unser Zollhaus hinter uns lassen. Seht ihr, als die Ägypter, die Israeliten, während einer der Plagen bereit sind, ziehen zu lassen, da sagt der Pharao, gibt doch dem Mose ein Angebot und sagt, ihr könnt gehen, aber euer Vieh, was soll mit dem passieren? Aber euer Vieh lasst ihr hier bei mir zurück. Und dann sagt der Mose, das geht gar nicht. Was wäre nämlich dann passiert? Was wäre passiert, wenn sie das Vieh zurückgelassen hätten in Ägypten? Dann wären sie ausgezogen, aber was wäre mit ihrem Herzen gewesen? Das wäre doch geteilt gewesen, es wäre immer noch bei ihrem Vieh in Ägypten geblieben. Seht ihr, wenn wir ausziehen, dann sollten wir einen ganzen Auszug machen. Und nicht bloß einen Teil. Und auch darin wird dieser Text uns zur Herausforderung. dass wir das Zollhaus unseres alten Lebens wirklich hinter uns lassen und ihm alleine nachfolgen. Will ich das und tue ich das? Ich möchte beten. Herr Jesus, jetzt danken wir dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort. Und wir danken dir, wie du dort hinausgegangen bist, wieder, wie du den Matthäus Levi gesehen hast in seiner Not, wie du hineingesprochen hast in sein Leben, Herr Jesus, und wie du ihn gerufen hast in deine Nachfolge. Und wir danken dir auch, dass er aufgestanden ist und gegangen ist. Was hast du Herrliches gemacht aus seinem Leben, Herr Jesus, und das gilt auch für uns. Du hast auch uns gerufen, und so gib doch Gnade, Herr, dass wir das Zollhaus unseres Lebens hinter uns lassen und dir alleine nachfolgen. Gib uns den Blick für die Verlorenen um uns herum, für die Geschwister auch in Not um uns herum. Und hilf uns, unsere Bequemlichkeiten aufzugeben, um deine Liebe weiterzugeben. Danke, Herr, dass du uns erkauft hast, dass du aus Sündern Heilige gemacht hast, dass wir dir nachfolgen dürfen. Danke, Herr. Amen. Amen.